ich habe jetzt alles gemacht, was andere mir sagen, was der richtige Weg ist und ich bin richtig unglücklich. Ich scheitere lieber ganz oft auf den Weg zu meinen Träumen und habe aber die Energie aufzustehen, als einen anderen Weg zu gehen und irgendwann nur noch am Boden zu liegen.
Dann ist euch ein Auto von hinten draufgefahren. Dein Gesicht war mehrfach gebrochen, dein Gehirn schwer verletzt und es wurde eine globale Amnesie festgestellt. Totaler Erinnerungsverlust.
Mein Puls war irgendwie auf 180, weil ich wusste, irgendwas Schlimmes passiert jetzt. Und dann sagte Marc zu mir, ich weiß nicht, wo du gerade lebst. Manchmal bist du in 2021, manchmal bist du in 2022, wir haben 2025, du hattest einen schweren Unfall. Wenn du gleich ins Badezimmer gehst, dein Gesicht ist gebrochen. Ich habe meine Erinnerung weder 2 Jahre vor dem Unfall, die kam nie wieder. Und auch die 6 Wochen nach dem Unfall kamen nicht wieder. Ich finde, Schicksalsschläge, Tiefpunkte können auch immer viel Klarheit nochmal ins Leben bringen. Also man kann das, was einen runtergezogen hat, loslassen und wieder auftauchen. Und das wünsche ich mir einfach für Menschen, die...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist die Affenforscherin, Tierschützerin und mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin Michi Schreiber. Michi ist wirklich eine sehr, sehr inspirierende Person. Wenn sie in den Raum kommt, dann ist sofort die Stimmung eine sehr viel bessere. Also allein deswegen lohnt es sich schon, dieses Gespräch von Anfang bis Ende zu hören. Es ist aber deshalb umso bemerkenswerter, weil sie vor einigen Jahren einen Unfall hatte, der eigentlich auf dem Höhepunkt ihres Lebens, sie hatte mit ihrem Mann Marc schon alle Voraussetzungen geschaffen, um sich den Lebenstraum, eine eigene Tierauffangstation in Südafrika zu kreieren, alle behördlichen Genehmigungen eingesammelt etc. Und dann fährt ihnen von hinten in Südafrika ein Auto hinten in ihr eigenes Auto rein und sie wird schwer verletzt. Sie verliert ihr Kurzzeitgedächtnis, sie verliert 2 Jahre ihres Langzeitgedächtnisses. Sie ist wochenlang im Koma, kann sich an nichts erinnern. Sie verliert fast ihr Augenlicht, ihr Gesicht ist komplett zertrümmert und eine Odyssee beginnt. Ihr Mann muss viele Entscheidungen für sie treffen, obwohl er selber eine zertrümmerte Schulter hat. Und die beiden haben jetzt ein wirklich bewegendes Buch herausgebracht, Ich erinnere mich für dich. Und darum ging es auch, wie sie diese schwierige Phase erlebt hat, was es mit der eigenen Identität macht, wenn man Erinnerungen an die Highlights des eigenen Lebens verliert. Was es mit der Beziehung zu einem geliebten Menschen macht, wenn man auf einmal sich an Dinge nicht mehr erinnern kann. Aber vor allem, wie man diesen Schalter wieder umlegen kann, um aus dem Lamentieren, um aus dem Opfersein, aus der Krise zurückzukehren und in die eigene Stärke zurückzufinden. Heute sind Michi und ihr Mann wieder genau da, wo sie vor dem Unfall waren. Sie sind kurz davor, ihre Auffangstation, ihren großen Lebenstraum zu verwirklichen. Dazwischen war aber ein sehr, sehr harter, steiniger Weg, von dem wir uns alle nicht nur inspirieren lassen können, sondern wirklich auch, und da zeigt Michi so tolle Dinge, Perspektiven, Wechsel, wie wir auf vermeintlich kritische Dinge etwas anders gucken können, dass sie uns nicht weiter runterziehen, sondern wirklich stärken. Das ist wirklich eine ganz besondere Episode, wo ich mich selten so inspiriert, so glücklich, so lebensfroh gefühlt habe. Und ich bin mir sicher, das kommt auch hier über das Mikrofon über. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Michi Schreiber. Liebe Michi, nimm uns doch bitte mal in den Moment mit, wo du das erste Mal einen Affen in deinem Arm gehalten hast. Wo war das? Was hast du gefühlt und was hat es mit dir gemacht?
Oh Gott, das ist schon so lange her jetzt, 12 Jahre. Ich war damals 18 und bin nach dem Abitur nach Südafrika, um als Freiwilligenhelferin mit Wildtieren zu arbeiten. Und eigentlich war ich gar nicht so begeistert, denn ich habe sehr, sehr abgelegen damals da gelebt, nur außen duschen, Lehmhütten, wir hatten keine Fenster. Und ich dachte schon am nächsten Tag, ich fahre heim. Und es war aber der erste Morgen dieser Auffangstation. Es kam so eine kleine Nachtbox und in dieser Nachtbox war es wirklich ganz laut am Schreien und am Rufen. Und dann haben wir die aufgemacht und aus dieser Nachtbox kam wirklich ein kleiner, ganz schwarzer Bärenpavian rausgehüpft. Und er hat mir dann in die Augen geguckt, ich habe ihn angeguckt und dann kam er so galoppiert, gelaufen, ist gehüpft und dann habe ich ihn so hochgenommen in die Arme und dann dachte ich so, okay, vielleicht fliege ich doch nicht heim, ich mache das doch, ich bleib hier. Und das war Barney. Und Barney ist wirklich meine erste große Liebe. Bis heute steht der riesengroß auf meinem Schreibtisch. Mein Mann weiß das. Barney hat irgendwie so eine 60x90 Leinwand bekommen und Marc hat so einen kleinen Aufsteller daneben. Ja, und wie habe ich mich gefühlt? Ich war irgendwie tief berührt, gleichzeitig auch ein bisschen überfordert am Anfang, denn die Aufzucht und Auswilderungsarbeit mit Primaten ist schon einfach intensiv. Aber irgendwie auch das Gefühl, zum ersten Mal richtig angekommen zu sein.
Gibt's Barney heute noch?
Barney gibt's, aber Barney wurde ja ausgewildert. Das heißt, ich habe keinen Kontakt zu Barney. Ich habe ihn ja die ersten Monate dann aufgezogen, in eine Truppe integriert. Und die Auswilderung, wenn man neue Truppen formt bei Primaten, die kann Jahre dauern. Das heißt, der wurde, lass mich nicht lügen, 2020 dann ausgewildert. Und ich bin für die Auswilderung noch runtergeflogen. Und dann ist Covid passiert und alle mussten das Land verlassen. Das heißt, ich habe den Moment seiner Freilassung und auch das Monitoring, weil wir folgen den Truppen dann ein Jahr in der Wildnis, um zu sehen, wie machen die sich, finden die Futter, haben wir eine gute Release-Site gewählt, was sind Mortalitätsgründe, also von welchen Prädatoren wird die Truppe vielleicht angegriffen, wie reagiert die drauf, um unsere Arbeit immer besser machen zu können. Und das habe ich leider bei Barney verpasst durch Covid, aber dann mit anderen Truppen nachholen können.
Dann waren wir Luftlinie. Wir waren auch in den letzten Tagen, wo man das Land verlassen musste, in Kapstadt, in Südafrika. Dann waren wir, ohne es zu wissen, da gar nicht so weit voneinander entfernt. Werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, über unsere gemeinsame Südafrika-Liebe. Aber woher kam das? Das ist ja nicht ganz gewöhnlich, dass man nach der Schule sagt, ich möchte nach Südafrika und in so eine Station gehen. Hattest du immer schon ein großes Herz für Tiere oder wie kam das?
Also ich hatte schon immer ein sehr, sehr großes Herz für Tiere, ganz zum Leidwesen meiner Mama, wenn ich mochte alle Tiere und in meiner Brotdose habe ich immer dann auf dem Nachhauseweg von der Schule irgendwelche Tiere eingesammelt. Bevorzugt Mistkäfer, die fand ich extrem toll und habe immer gesagt, guck mal Mama, Misti ist gefunden. Und meine Mama ist so mit ein bisschen Abstand zur Natur und trotzdem, das finde ich schön, hat sie es mir bis zu einem gewissen Grad, den sie aushalten konnte, gelassen. Und über die Schulzeit habe ich es dann trotzdem verloren. Und nach dem Abitur war ich aber so, ich weiß nicht, was ich machen will, bevor ich mich für einen Beruf entscheide, will ich ein Abenteuer erleben, irgendwas machen, woran ich mich erinnere, weil ich auch dachte, wenn man erwachsen ist, dann beginnt der Ernst des Lebens. Und dann dachte ich, okay, vorher muss ich noch irgendwas tun. Und als Kind war mein großes Vorbild oder jemand, den ich mir immer angeschaut habe, Steve Irwin. Und ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Oh, es war der Crocodile Hunter. Als Kind war deswegen mein Lieblingstier und Krokodil. Und er hat zusammen mit seiner Frau Dokus über Krokodile, über Schlangen, über Unterwassertiere gemacht. Und ich habe mir an einem Abend nochmal seine alten Dokus angeschaut. Und das war die tödlichsten Schlangen auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann war ich so, ich will Abenteuer erleben, ich will raus, ich will was mit Tieren machen, ich will eine ganz andere Natur sehen. Und dann habe ich damals tatsächlich eingegeben, Praktikum Afrika erstmal nur. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass man Freiwilligenarbeit im afrikanischen Raum machen kann. Und dann durch ein bisschen Recherche kam ich auf Südafrika und dann eben auf die Projekte und so auf den Affen.
Und es wurde nicht nur ein kleines Abenteuer, sondern die große Leidenschaft deines Lebens. Werden wir gleich noch ins Detail gehen. Bevor wir zu der jüngeren Vergangenheit kommen, würde mich noch interessieren, was würdest du sagen, Michi, ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das früheste Ereignis in meinem Leben, was die Menschen kennen sollten, ist, dass ich mit 3 über den Zaun im Kindergarten geklettert bin, abgehauen bin und meine Eltern mich damals schon suchen mussten, weil mich nichts aufhalten konnte. Kein Zaun, kein gar nichts. Ich habe auch Vermisstenanzeigen meiner Kindheit gehabt, weil wenn ich mal im Wald war oder wenn ich irgendwas gesehen habe, was mich begeistert war, dann bin ich dem immer gefolgt und war weg. Ich kann verstehen, dass es für meine Eltern sehr beängstigend war, wenn die Erzieherin anruft und so fragt, ist ihre Tochter zufällig nach Hause gelaufen?
Albtraum.
Und meine Mutter so sagt, nein. Und dann stand ich unten am Kreisel. Wir wohnen im 800-Einwohner-Dorf und habe den Leuten gewunken und Hallo gesagt, weil ich irgendwie diesen Impuls hatte. Und das reflektiert eigentlich sehr, sehr gut, wer ich bin. Ich habe eine krass starke Begeisterung. Und wenn ich begeistert bin, dann setzt sich unendlich viel Energie frei. Und die bringt mich dann dazu, Dinge zu überwinden, von denen man sagen würde, nee, eine Dreijährige kann nicht den Jägerzaun überklettern. Wie soll sie das schaffen? Vor allem ungesehen. Aber habe ich gemacht.
Lass uns mal über Träume sprechen, weil das sieht man ja, dass es schon sehr früh dieser Freiheitsdrang in dir verankert war. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass viele deiner Träume so aus externer Perspektive als eher unrealistisch galten. Mhm. Sei es deine Ausbildung in Oxford, sei es eine eigene Tierauffangstation in Südafrika aufzubauen, Bestseller-Autorin zu werden. Alles Dinge, wo man mit der Einstellung Schuster bleibt bei deinen Leisten eher sagen würde, das ist es nicht. Trotzdem hast du sie nicht nur Schritt für Schritt bist du sie angegangen, sondern vieles davon auch erreicht. Wie ist es dir gelungen, dieses Skepsis oder dieses Zurück auf den Boden bringen, dieses Nein sagen aus dem Umfeld, was in der Gesellschaft einfach viel passiert, nicht zu nah an dich rankommen zu lassen und dir deine Träume vermiesen zu lassen?
Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich viel aufs Außen gehört habe, viel aufs Umfeld gehört habe. Ich habe ja auch nach der ersten Südafrika-Reise trotzdem angefangen, Lehramt zu studieren und dachte, okay, ich werde halt Lehrerin, weil im Wildtierschutz zu arbeiten ist super unrealistisch. Und was man mir ansieht, ist, wie schnell ich mein Strahlen verliere und wie ich wirklich mental darunter leide, wenn ich nicht das tue, was mich innerlich antreibt. Ich habe keine Energie, ich will morgens nicht aufstehen, ich bin ein anderer Mensch. Und so merke ich immer, wenn ich mich begrenzen oder einschränken oder von meinem Weg abbringen lasse, dann geht es mir mental nicht gut. Und das war in der Jugend schon so, dass ich für mich gespürt habe, okay, der Schulweg, wie das alles ist, das passt nicht zu mir. Und da habe ich immer Coping Mechanisms einfach entwickelt. Und das war in meiner Jugend, dass ich dann einfach nicht mehr gegessen habe. Ich war irgendwann ganz leicht, ich hatte 45 Kilo. Und alle haben sich immer gefragt, warum kannst du nicht essen, warum willst du nicht essen? Und es war für mich einfach so, ich wollte nicht mehr und dann resigniere ich sehr schnell. Und dann kam Südafrika und da bin ich wieder so aufgeblüht und habe so gemerkt, oh krass, das bin ich, das ist mein Strahlen, wie viel Energie ich habe, wie viel Lust auf Leben ich habe. Das auch viele der Dinge, wo ich so dachte, oh, ich kann nicht essen oder ich will nicht, das ist einfach wie weg auch wieder war. Und dann kam ich zurück, habe Lehramt studiert und da einfach wieder gemerkt, wie es so Schritt für Schritt bergab ging, bis ich halt an so einem absoluten Tiefpunkt wieder war, weil mein Opa gestorben ist, mein Papa sehr krank wurde und ich meinen Job verloren habe, der mir neben dem Studium ermöglicht hatte, immer nach Südafrika wieder zu reisen. Und da habe ich mich damals gefragt, ich habe jetzt alles gemacht, was andere mir sagen, was der richtige Weg ist und ich bin richtig unglücklich, ich bin innerlich wieder leer, ich bin einfach total traurig, habe wieder extrem an Gewicht verloren. Das kann es doch nicht sein. Und das war der Moment, wo ich auch gelernt habe, diese Muster in meinem Leben zu reflektieren über Persönlichkeitsentwicklung, über auch positive Psychologie und gelernt habe, okay, das ist das Muster. Ich bin voller Energie, wenn ich das tue, was mir entspricht, aber wenn ich das nicht tue, dann ist das wie so eine Batterie, die einfach nur leer geht und nicht mehr auftankt. Und deswegen war es, als ich das verstanden habe, eigentlich alternativlos für mich, weil ich dachte, ich scheitere lieber ganz oft auf dem Weg zu meinen Träumen und habe aber die Energie aufzustehen, als einen anderen Weg zu gehen und irgendwann nur noch am Boden zu liegen.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Ich glaube, viele Menschen beneiden dich jetzt im positiven Sinne, weil sie vielleicht für sich realisieren, dass sie eben nicht diesen Mut haben, den Träumen zu folgen. Hört ja von vielen Menschen, dass sie unglücklich sind, dass sie nicht wissen, warum sie das tun, was sie tun. Du hast jetzt ein paar Mal schon, und immer wenn du den Begriff erwähnst, Südafrika, fangen deine Augen sofort an zu funkeln. Und für Menschen, die schon mal da waren, finden die Frage vielleicht überflüssig, die ich jetzt stelle, aber viele waren eben noch nicht da. Was ist für dich an Südafrika so, dass es dir diese Energie, diese Lebensenergie, diese Freude gibt?
Ja, Südafrika war einfach für mich das erste Mal nach vielen Jahren der Ort, wo ich das Gefühl hatte, ich bin richtig so, wie ich bin, durch die Arbeit mit den Tieren. Und dadurch, dass ich ja auch immer in recht abgelegenen Regionen arbeite, ist da viel Natur, viel Weite, viel Freiheit. Und man kommt wieder im Körper an, im Moment an, im Leben an. Es gibt super viele Orte, da hast du einfach null Empfang. Wenn dann noch ein heftiges Gewitter ist, dann ist sogar der Strom weg. Und man lebt einfach wieder im Moment. Und das ist etwas, was ich in Südafrika gelernt habe. Und auch wieder diese Momente zu genießen, da zu sitzen und einfach zu beobachten, wahrzunehmen, zu riechen, zu hören, zu sehen, zu fühlen. Das war etwas, das hat mich wieder in den Moment, aber auch vor allem ins Körperbewusstsein gebracht. Und ich glaube, dass der afrikanische Kontinent, egal wo man mal eine Safari macht, dieses Gefühl für viele hat, weil unsere Sinne so begeistert werden von der Natur. Und wir dann auch wieder merken, ach, es braucht gar nicht so viel, es braucht gar nicht immer diesen Überfluss an Reizen oder immer mehr oder immer besser oder schneller oder lauter. Wir merken da, wie ein Ruhe und Stille und Frieden und das Rauschen des Windes genauso stimulieren kann und vielleicht sogar noch besser. Und das war für mich so ein krasser Shift von dem, wie wir in der westlichen Welt auch leben und wie ich da einfach in den Moment zurückgefunden habe. Und das andere ist für mich in Südafrika einfach, dass ich ja mittlerweile super angebunden bin. Ich habe da Freunde, ich habe da Menschen und es ist einfach so süß, wie auch einfach die kleinsten Kinder schon immer extrem anfangen zu tanzen und diese Verbundenheit zum Körper ganz anders bleibt und wahrgenommen wird. Und ich glaube halt, viele Menschen tragen ihren Körper einfach nur noch so durchs Leben, aber fühlen gar nicht mehr mit diesem Körper in jeder Zelle, dass der eigentlich zum Leben da ist. Unterdrücken auch ganz, ganz viele Impulse, die wir halt haben. Denn die Primaten, die Affen, also egal mit welcher Art ich arbeite, die spielen ihr ganzes Leben lang, die klettern ihr ganzes Leben lang, die laufen ihr ganzes Leben lang, die erkunden sich das ganze Leben lang. Und wir erlauben das Kindern bis zu einem gewissen Grad, bis ein gewisses Alter hinein. Aber welcher Erwachsener hat denn oder wann habt ihr das letzte Mal euren Körper neugierig inspiziert? Nicht kritisch, sondern einfach mal geguckt, das ist meine Hand, was kann die, wie sieht die aus? Oh, das Muttermal habe ich noch nie gesehen. Wann ist man das letzte Mal einfach aus einem Impuls heraus losgerannt oder irgendwo hochgeklettert oder ins Wasser gesprungen? Und das war was, das habe ich da einfach wieder für mich entdeckt und mir vor allem von der Natur, den Tieren, aber auch den Menschen abgeschaut.
Es gibt so ein schönes Zitat, was mir jetzt wieder in den Kopf springt, und es heißt, das ist auch so aus dem Kontext, dass Kinder so viel mehr entdecken an Normalitäten, und es geht so in die Richtung, man kann entweder über alles staunen oder über gar nichts. Und ich finde, da steckt so viel drin, dass wir Erwachsene irgendwie über gar nichts mehr staunen, weil wir denken, wir haben alles schon gesehen. Und wir sind vorgestern, sind wir mit unseren 2 Söhnen abends spazieren gegangen. Und dann sagt meine Frau zu mir, wenn man sich so einen Baum mal genauer ansieht, ist ja total faszinierend. Ja. Und ich fand es so lustig, weil es stimmt ja. Also man kann an dem Baum einfach vorbeirennen, schon zigmal gesehen, aber das ist ja ein Wunder der Natur, wie wir alle. Und da bist du nicht die Erste, die mir eben erzählt, dass man in diese Körperlichkeit auch wieder ganz anders reinkommt, wenn man eben ein Leben führt, wie du es führen darfst. Jetzt hat nicht jeder dieses Privileg. Kannst du Menschen, die jetzt hier zuhören und in ihrer Großstadt gefangen sind, in Anführungsstrichen, ob selbst verschuldet oder nicht, was kannst du ihnen mitgeben? geben, wie man zumindest einen kleinen Bruchteil mitnehmen kann, dass man auch wieder mehr ins Körperliche kommt und nicht gefühlt nur in einer digitalen, fremden Welt unterwegs ist.
Ich finde, du kannst ja eigentlich alles beobachten. Also ich finde auch, dass Primaten in Südafrika mit das Highlight zum Beobachten sind. Aber wir haben auch in Städten wahnsinnig viel, was man beobachten kann. Einzelne Bäume, Vögel, Pflanzen, Menschen, auch Dinge, die dich umgeben. Aber wir sind eigentlich, wenn man in die U-Bahn geht oder eine Straßenbahn, gucken alle aufs Handy. Und dieses Beobachten der Umwelt, dieses Ankommen, wo man ist, das kann man wirklich überall machen. Und ich habe das auch letztens gehabt. Ich weiß gar nicht, wo war es, an welchem Flughafen. An irgendeinem Flughafen war ich und alle haben auf ihr Handy geguckt. Und es war aber einfach total schön, weil in dem Dach vom Flughafen Vögel genistet haben. Also man hat es von uns gesehen, dass so an der Seite so ein kleines Vogelnest war. Und ich dachte, ach, wie süß. Und man hat den Vogel gesehen. Dann dachte ich, oh, sollte ich jemandem Bescheid sagen, dass wir die vielleicht umsetzen. Das ist vielleicht nicht der beste Ort, um fliegen zu lernen mit so großen Vögeln drumherum. Und da habe ich mir einfach gedacht, niemand hat das gesehen, obwohl es da war, obwohl die Natur überall ist. Und deswegen, Handys sind cool und die halten uns in Verbindung, vor allem auch mich, wenn ich in einer Fernbeziehung mit meinem Mann lebe. Aber bewusst zu entscheiden, wann will ich das in die Hand nehmen und wann will ich mich umsehen, wann will ich beobachten, wann will ich ankommen. Und das wäre das Wichtigste. Und ansonsten kann ich einfach nur allen Erwachsenen sagen, wenn physisch die Möglichkeit da ist, rennt und spielt mehr. Also wirklich. Es ist total egal, was andere Leute über dich denken, aber nach dem Podcast rennt einfach mal los, 50 Metern, fühlt mal, wie es sich anfühlt, wieder krass tief einzuatmen, wenn das Blut durch den ganzen Körper gepumpt wird. Versucht mal irgendwo hochzuklettern auf einen Baum und lernt, dass euer Körper so viel mehr kann, als von A nach B zu gehen und 8 Stunden am Tag zu sitzen. Wenn wir wieder mehr beobachten und wieder mehr rennen, erfahren, spielen, meinetwegen macht auch erstmal nur einen Purzelbaum oder übt mal, wie gut ein Handstand an der Wand geht. Also irgendwas, was euch in diese Erfahrungswelt mit der Natur und dem Körper bringt, das kann jeder.
Das ist so ein schöner Hinweis, denn ich teile deine Einschätzung. Viele Erwachsene haben jahrzehntelang nicht mehr irgendwie mal, sind nicht mehr schneller gerannt oder so. Und jetzt kommen wahrscheinlich Kommentare mit Stretching vor oder ohne oder mit Aufwärme. Also man kann die Dinge unkompliziert halten. Man verletzt sich nicht sofort, wenn man irgendwas in die Richtung macht. Aber sowas beobachte ich eigentlich nur, wenn Menschen in irgendeiner Form halbprofessionell Sport treiben, dass sie sich auf einen Marathon vorbereiten oder so und da Tempoeinheiten machen. Aber es kann auch Spaß machen. Anstrengung, den Herz Schlag nach oben bringen, kann Spaß machen. Und deshalb finde ich es so schön, dass du das in so einem natürlichen, in so einem Primatenkontext siehst, weil da machen es die Erwachsenen auch die ganze Zeit noch.
Die hören nie auf, wirklich nie. Und das ist so witzig. Also, oder auch tanzen. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, fühl mal, wie dein Körper sich bewegen will, wenn du dein allerliebstes Lieblingslied anmachen willst. Die meisten Leute, die fangen dann erst so ein bisschen an zu schunkeln. Aber dein Körper ist ja auch pure Form von Ausdruck. Und das ist immer so witzig. Ich trinke schon seit Jahren keinen Alkohol mehr. Und immer wenn wir auf irgendeiner Feier und Party sind und die Musik geht an, dann bin ich wirklich so in meinem Körper und in meiner Energie und kann das einfach total fühlen. Und immer wenn die Leute uns nicht kennen, wir waren mal im Urlaub, dann sagte so der Kellner, no more alcohol for this one. Und Marc so dann zu ihm, sie ist nüchtern. Und dann hat er ihn so angeguckt und dachte so, oh Gott. Aber wie ungewöhnlich das ist, dass jemand einfach wirklich sich auch körperlich ausdrückt und macht es, setzt euch meinetwegen 10 Minuten in den Garten auf die Wiese und guckt mal, was ihr ausprobieren wollt. Und das ist ja total egal, vielleicht wollt ihr rennen, vielleicht wollt ihr den Purzelbäume machen, aber gebt, so wie wir das mit Meditation, wenn man meditiert, machen, dem Geist Raum geben, gebt wirklich auch eurem Körper Raum. Mhm.
Wenn man uns und vor allem dir bisher zuhört, könnte man denken, dass du ein einziges Märchenleben hast, aber wir kommen jetzt gleich zu einem Vorgang, den Menschen, die jetzt vielleicht die Intro übersprungen haben, gar nicht glauben können, wenn sie jetzt dein Strahlen und deine Energie und alles sehen. Und deswegen sitzt du auch hier. Wir reden über die Krisen des Lebens und wie man da auch gestärkt hinkommen kann. Gib uns doch nochmal einen kurzen Überblick. Du hast, sag ich mal, ein Praktikum gemacht in der Auffangstation und jetzt fast forward, du hast mit deinem Mann Marc entschieden, dass ihr eine eigene Wildtierauffangstation in Südafrika an der Küste gründen wollt, was ja auch wieder ein Riesentraum ist mit administrativen Hürden etc. Aber wie kam es dazu, jetzt diesen ganz großen Wurf machen zu wollen?
Tatsächlich war es erstmal so, dass ich sagte, ach, das mache ich so mit 50, weil ich so dachte, bis dahin habe ich das irgendwie alles gelernt. Und manchmal ergibt sich aber auch einfach Dinge schneller. Und ich wusste immer, dass ich irgendwann mein eigenes Projekt gründen möchte. Ich wusste nur nicht, wo, weil mir war es super wichtig, eine Versorgungslücke zu schließen. Wir haben ja zum Beispiel oben nahe des Krüger Nationalparks in Südafrika ein Projekt, was Wildtiere aufnimmt und wieder auswildert. Das heißt, ich wusste, da wird gerade gar nichts benötigt, aber irgendwann dachte ich, wird mir so ein Ort begegnen, wo so eine Versorgungslücke ist. Und was mir gar nicht bewusst war, ist, dass ein ganz, ganz großer Punkt, das habe ich während meines Studiums in Oxford gelernt, wo ein Dreh- und Angelpunkt für illegalen Wildtierhandel ist, unten an der Küste Südafrikas ist. Denn die meisten Tiere, die illegal gehandelt werden, gehen über den Seeweg. Das heißt, im afrikanischen Raum ist es entweder Häfen in Kenia, die dann eben nach Asien fahren, oder Häfen im südlichen Afrika, die entweder nach Asien fahren oder auch nach Südamerika oder eben hoch nach Europa.
Und das kurze Frage da, weil ich überhaupt nicht in der Diskussion bin, wenn du sagst illegaler Handel, sind das lebende Tiere, tote Tiere? Wer kauft sowas? Was wird dann mit diesen Tieren gemacht, wenn die nach Asien verschifft werden?
Es ist beides. Sagen wir mal so, wenn es um Körperteile geht, wenn wir jetzt über Elefanten oder Nashörner sprechen, dann sind es nur noch Körperteile. Das Tier wird in der Regel ja zurückgelassen, wenn es gepoacht wurde, also wenn es gewildert wurde. Bei Primaten, kleineren Katzen, also Serval-Katzen, Erdmännchen und Co., die werden in der Regel lebend gehandelt, weil die in Europa und auch Amerika als Haustiere verkauft werden. Das heißt, man darf ja auch in Deutschland legalerweise Affen als Haustiere halten. Du musst nur gewisse Normen vorgeben, die du erfüllst, dass du gewisse Quadratmeteranzahl hast, plus, dass du nachweisen kannst, dass dieses Tier aus einer Nachzucht stammt. Aber meistens sind die Behörden gar nicht auch in Deutschland dahin ausgebildet zu sehen, kommen die aus einer Nachzucht, ja oder nein? Ist das ein legales oder ein gefälschtes Papier aus Uganda, aus Kenia, aus wo auch immer? Das heißt, wir gehen trotzdem davon aus, dass der Großteil der legal erworbenen Vögel, Wildkatzen, Primaten, die hier als Haustiere gehalten werden in Europa und in den USA, trotzdem illegal gehandelt wurden. Und die Umschlagpunkte, das sind halt immer die Häfen. Und deswegen ist es für uns super wichtig, an den Häfen die Tiere schon, also bessere Kontrollen an den Häfen zu haben, dass wir die Tiere nicht erst in Europa irgendwann wieder ausfindig machen, sondern dass wir direkt da, wo sie eigentlich ausgeschifft werden, den Riegel vorschieben, weil dann haben wir noch die Möglichkeit, die wieder zu reintegrieren. Sind die Tiere mal in Deutschland, in den USA, die über Landesgrenzen zurückzufrachten, ist eigentlich bürokratisch nicht möglich. Die Länder nehmen die nicht zurück, die wollen dann auch nicht, dass die wieder ausgewildert werden. Da ist Krankheitsrisiko ja auch mit welchen Tieren kam das Tier in Kontakt. Und deswegen war es so, oh Gott, das passiert alles in Kapstadt und in Port Elizabeth und es gibt da kein Projekt. Und dann habe ich damals den Behörden geschrieben, was die dann machen. Und dann sagten die, die Tiere werden eingeschläfert. Was Sinn macht, weil Was sollen sie tun? Und das ist besser, als den Handel weiter zu fördern. Aber das war so für mich krass. Ich habe seit 10 Jahren in Südafrika gearbeitet, in einer ganz anderen Ecke, mit vielen Tieren, die auch Haustiere waren, aber vor allem in Südafrika oder angefahren wurden oder durch andere Mensch-Tier-Konflikte umgesiedelt werden mussten. Aber dass da unten an der Küste so eine Problematik herrscht, war mir nicht bewusst. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, wie immer, und sagte, Marc, Schatz, ich habe eine Idee. Und dann weiß Marc schon so, okay, ich setze mich hin, ich mache mir einen Kaffee, ich höre dir zu und wir kriegen das hin, egal was es ist. Und dann sagt sie so, ich habe eine Idee, ich weiß, wo die Auffangstation hin muss. Die muss unten an die Küste Südafrikas und wir können nicht warten, bis ich 50 bin. Wir machen das, wenn mein Master fertig ist. Und Marc ist so unkompliziert, er sagte so, okay, wir machen einen Plan, wir legen eine Struktur fest und dann kriegen wir das hin. Also während ich die Begeisterung bin, ist er dann so die Ruhe, das Fundament und ich kann dann da drauf aufbauen.
Ja, und Ihr hattet dann alles schon soweit geklärt, also da ist ein Riesenaufwand dahinter, kann man sich vorstellen. Ich glaube, ihr habt Jahre daran gedoktort, ein Grundstück zu finden, was dann gepasst hat etc. Und eigentlich wart ihr nur ein Müh vor der Realisierung eures großen Traums. Und dann ist euch ein Auto von hinten auf einer Landstraße, glaube ich, von hinten draufgefahren. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern es war ein heftiger Unfall. Was man in deinem Buch nachlesen kann, eurem Buch ist, dein Gesicht war mehrfach gebrochen, dein Mann hatte eine zertrümmerte Schulter, ihm ging es aber noch besser im Vergleich zu dir, dein Gehirn schwer verletzt und es wurde eine globale Amnesie festgestellt. Ich wusste es auch vorhin nicht, eine globale Amnesie ist also totaler Erinnerungsverlust für einen gewissen Zeitraum. Und du hast mir gerade im Vorgespräch erklärt, dass dir 2 Jahre vor dem Unfall fehlten danach, plus alle Kurzzeiterinnerungen nach dem Unfall und 6 Wochen nach dem Unfall. Das klingt jetzt so, wie ich es erzähle, sehr, sehr nüchtern, aber hat natürlich für die verschiedensten Diskussionen, Identität, Beziehung etc. massive Implikationen. Deshalb, wenn du möchtest, wenn du uns in diese Zeit ein bisschen mitnimmst und dass wir dann auch rausarbeiten, wie es dir gelungen ist, aus so einer tiefen Krise wirklich wieder mit so einem Strahlen, mit so einer Zuversicht, mit so einer Lebensfreude auch hier zu sitzen. Ein Zitat, ich habe ein paar Dinge aus dem Buch rausgeschrieben und du, wenn du möchtest, kommentierst sie ein wenig, sagst, mein Kopf ist leer, welches Jahr haben wir, welchen Tag, ich weiß es nicht. Also was ist der erste Moment nach diesem Unfall, an den du dich überhaupt erinnern oder in dem du wieder aufgewacht bist, besser gesagt?
Ja, also das Erste, an das ich mich nach dem Unfall erinnere, ist 6 Wochen nach dem Unfall und ich bin schon wieder zu Hause. Also für mich war das...
Zu Hause in Deutschland.
In Deutschland, genau. Ich werde zu Hause in meinem Bett wach. Und das Erste, was ich so dachte, ist, ich habe einen anderen Weckerton. Aber ich dachte, ja, habe ich den vielleicht gestern verstellt? Also ich habe das jetzt erstmal gar nicht so hinterfragt. Ich war nur so ein bisschen irritiert beim Aufwachen. Warum ist das gerade ein anderes Lied? Und da bin ich aufgestanden, habe relativ schnell gemerkt, irgendwas in meinem Gesicht fühlt sich komisch an. Aber wir haben jetzt keinen Spiegel direkt im Schlafzimmer. Ich habe nur gemerkt, irgendwas fühlt sich komisch an. So wie wenn man vom Zahnarzt kommt, eine Betäubung hat und die lässt nach. Aber eigentlich ist der Kiefer, in meinem Fall der Oberkiefer, noch taub. Und es war so ein ganz komisches Gefühl. Aber auch da, man versucht sich ja das zu erklären. Da dachte ich, ah ja, vielleicht habe ich irgendwie auf meiner Hand gelegen oder komisch gelegen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht in dem Moment gedacht, oh, ich hatte einen schweren Unfall, sondern ich war eigentlich erstmal so, oh gut. Und dann weiß ich aber noch, ich habe meinen Kleiderschrank aufgemacht und in dem Moment wurde auch Marc dann wach und ich habe in meinen Kleiderschrank geguckt und ich war so, was ist das? Also da hingen viele Sachen, die ich nicht kannte, weil ich tausche sehr gerne Kleider auf Vinted. Ich liebe immer verschiedene Sachen zu haben und meine Lieblingsteile, die wechseln dann auch und da kann man dann Kleider tauschen und dann bin ich immer super happy, so neue Sachen zu haben. Aber auf einmal stand ich da und ganz, ganz viele Dinge waren mir unbekannt und wir haben so eine Schiebetür, habe ich erstmal zugezogen, war so, was zur Hölle ist in meinem Kleiderschrank passiert? Und dann ist Marc so aufgestanden und er hat so diesen Satz gesagt, erschreck dich jetzt nicht. Und ich so, oh Gott. Und dann habe ich schon gemerkt, mein Puls war irgendwie auf 180, weil ich wusste, irgendwas Schlimmes passiert jetzt, aber ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste irgendwie nicht, was ist, aber ich hatte eine so starke Angst auf einmal in mir, dass ich so auch gemerkt habe, ich kann nicht mehr atmen. Also ich wollte zittern. Und ich habe einfach nur gemerkt, irgendwas macht mir gerade Angst, aber ich weiß nicht, was ist. Und dann sagte Marc zu mir, ich weiß nicht, wo du gerade lebst. Manchmal bist du in 2021, manchmal bist du in 2022. Wir haben 2025, du hattest einen schweren Unfall. Wenn du gleich ins Badezimmer gehst, dein Gesicht ist gebrochen. Ich hatte ja auch viele OPs im Gesicht. Das heißt, nach der ersten OP war die Nase ja noch gebrochen, war ein Teil vom Kiefer noch nicht da, wo er wieder heute sitzt. Das heißt, es sah auch noch verschobener alles aus. Und dann sagte er, du kannst dich meist, also bisher nicht, an den Vortag erinnern. Das heißt, er hat diesen Tag ja auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal mit mir erlebt. Immer den gleichen Ablauf. Und dann sagt er, geh mal ins Bad, wir machen uns fertig, dann erzähle ich dir alles in Ruhe. Und ich bin irgendwann aber einfach nur aus dem Schlafzimmer raus, habe die Tür zugezogen ins Bad, habe mich so eingesperrt. Und ich habe wirklich, glaube ich, in dem Moment erstmal realisiert, was Leute erleben, wenn sie vielleicht eine Panikattacke erleben. Weil ich habe so heftig geatmet, mir kamen so die Tränen, ich wusste nicht, was soll ich dazu sagen. Ich konnte das nicht glauben. Und der einzige Gedanke, der mir geholfen hat, war, es ist alles nur ein Traum. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist alles nur ein Traum. Es ist alles nur ein Traum. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und dachte, ich beobachte Vögel. Das hilft mir eigentlich immer. Aber unsere Hecken waren viel höher. Wir hatten so in meinem Kopf neue kleine Hecken gepflanzt. Und 3 Jahre später natürlich waren die viel, viel höher. Und der Zaun war ein anderer und die Beete waren andere. Und ich dachte einfach nur so, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss gleich aufwachen. Und ich habe mich dann einfach nur im Badezimmer erstmal auf den Boden gesetzt und diese Duschfliesen betrachtet, weil diese Duschwand war das Einzige, an dem sich nichts verändert hatte. Dunkle Fliesen, gleiche Armaturen, so ein kleines Stück Sicherheit. Und das war schon für mich, ja, das war unendlich angsteinflößend eigentlich, während Marc langfristig an dem Tag unfassbar erleichtert war, weil für ihn war ja die größte Angst, während mein Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert hat, weil ich ja alle 5 bis 10 Minuten gefragt habe, wo sind wir, was ist passiert, warum tut mein Gesicht so weh. Und als ich dann angefangen habe, mir längere Zeitfenster zu behalten und die Tage war so für ihn, okay, das Kurzzeitgedächtnis kommt zumindest wieder. Aber als es wieder kam, begann ja für mich der, ich kann es gar nicht sagen, am Anfang der Horror, irgendwie mit all dem zurechtzukommen. Und das war auf jeden Fall eine der beängstigsten Phasen meines Lebens.
Hast du jetzt nach dieser Zeit auch Erinnerungen zurückbekommen an diese 6 Wochen oder kennst du das alles nur von Fotos, von Erzählungen, von deinem Mann? Welche Beziehung hast du zu diesen 6 Wochen nach dem Unfall?
Ich habe meine Erinnerungen weder die Retrograden, also weder die Jahre vor, 2 Jahre vor dem Unfall, die kamen nie wieder. Und auch die 6 Wochen nach dem Unfall kamen nicht wieder. Es sind auch sehr, sehr wenig Fotos tatsächlich in der Zeit entstanden. Marc wurde ja auch operiert, ich wurde operiert. Ich glaube, er war nur im Überlebensmodus und es gibt so 5 Bilder aus der Zeit. Und wir haben das aber vor allem über Gespräche rekonstruiert. Okay, was war wann, damit ich auch verstehen konnte, warum verhält er sich nach dem Unfall, wie er sich verhält, weil er war halt extrem überfürsorglich, aber gleichzeitig dann sehr optimistisch, als mein Kurzzeitgedächtnis dann wiederkam und ich war ja total verängstigt und irgendwie auch sehr überfordert und dann waren diese Gespräche auch einfach extrem wichtig, um zu verstehen, was hast du eigentlich erlebt, an das ich mich nicht erinnere und warum bist du jetzt so besorgt, wenn ich alleine spazieren gehen will? Naja, weil du Angst hast, dass ich orientierungslos bin und mich nicht wiederfinde. Und Erinnerung kam aber nie zurück. Und über Fotos und Gespräche kann ich so aufarbeiten, dass es sich so anfühlt, als hätte ich ein Buch über die Zeit gelesen und kann so ein bisschen nachvollziehen, wie es den Protagonisten geht. Aber bis heute habe ich nie das Gefühl, einen Autounfall gehabt zu haben. Ich weiß, ich habe krasse Folgen, aber Autounfall ist für mich kognitiv existent, aber emotional nicht, weil ich erinnere mich ja an gar nichts, nicht an den Unfall, nicht an das Auto, nicht an die Zeit, die wir in Südafrika verbracht haben, wo der Unfall war, nicht an Krankenhäuser, erst alles danach.
Ihr habt über dieses ganze Geschehen ein Buch geschrieben, Ich erinnere mich für dich, für einen wunderschönen Titel. Man kann jetzt auch verstehen, wenn man es ohne Kontext liest, denkt man es irgendwie, ich erinnere mich für dich. Aber jetzt, wo man mehr weiß, dass dir eben diese Erinnerungen fehlen, wunderschönes Buch. Ich selber habe oft Gänsehaut gehabt beim Lesen, teilweise auch eine Träne verdrückt, was gar nicht so gängig ist bei Büchern. Aber es ist einfach ein wahnsinnig schönes Buch über die Kostbarkeit des Lebens, so würde ich es mal sagen. Aber wie kam es dazu, dass ihr dieses Buch geschrieben habt und für wen habt ihr es geschrieben?
Der Anfang dieses Buches waren neurologische Hausaufgaben. Das klingt jetzt nicht so, das klingt jetzt erstmal nicht so kreativ, aber es war am Anfang wichtig, mittels Hausaufgaben der Neurologen einfach erstmal diese Zeit aufzuarbeiten. Und die waren auch toll, die haben uns so einen Rahmen gegeben, der mag, den Raum gibt, mit mir zu sprechen, weil es ist natürlich auch für deinen Partner schwer, wenn du auf einmal deiner Partnerin nicht über die letzten 2,5 Jahre sprechen könntest. Das ist ja gerade so die präsente Zeit im Alltag, wo man dann auch sagt, ach, weiß noch, letzte Woche, als wir hier waren. Und das zu unterdrücken, das war halt schon schwierig für ihn, dass er einen Raum hat, mit mir zu teilen und ich aber auch einen Raum habe, alles in meinem Tempo zu lernen, weil auch auf allen Ebenen war es anders. Also mein Leben war anders, mein Kleiderschrank, mein Garten, ja, aber ich hatte von meiner besten Freundin ist die Mama gestorben. Andere Freunde haben sich getrennt, andere haben Kinder bekommen. Politisch, also Marc sagte, Schnuppi, in einer Woche sind Neuwahlen in Deutschland. Ich weiß, dir ist es wichtig, wählen zu gehen. Ich muss dich jetzt mal irgendwie abholen. Dann waren wir irgendwann im Fitnessstudio, dann stand auf diesem Bildschirm US-Präsident Donald Trump. Und ich war so zu Marc, Trump ist wieder Präsident. Was habe ich eigentlich alles verpasst und vergessen? Es war sehr, sehr schwierig und deswegen haben wir diese Hausaufgaben bekommen, immer ein Thema einmal die Woche an einem Abend zu besprechen. Und ich habe dann Aufsätze darüber angefertigt und Marc hat mir gefeedbackt, ob ich das richtig verstanden habe, weil manchmal haben wir auch über Dinge gesprochen. Und er hat mir Bilder gezeigt und ich habe in meinem Kopf irgendwas mir dazu gedacht, was dann gar nicht stimmte. Eines war eine Mauritius-Reise, die wir hatten, wo wir dann auch geheiratet haben, wo er so meinte, ja Mauritius, ich dachte so, Mauritius hätte mir voll gut gefallen von den Bildern. Er so, nee, es hat dir nicht gefallen, weil du hattest eine ganz schlimme Lebensmittelvergiftung und lagst eigentlich 5 Tage nur im Hotel. Aber du hattest so 2, 3 Tage, an denen es dir ganz gut ging und so konnte ich das verstehen. Und irgendwann war es für mich aber so, dass ich irgendwas erschaffen oder kreieren wollte, dadurch, dass ich ja ein sehr unabhängiger Mensch bis dahin war und ein Mensch, der gerne Dinge umsetzt und der ja auch viel aus dieser Selbstwirksamkeit für sich zieht, waren diese Anfangsphasen dieser vollkommenen Abhängigkeit für mich auch super schwer. Mhm. Und irgendwann dann zu sagen, okay, ich schreibe hieraus eine Geschichte, ich mache hieraus vielleicht ein Buch, ich weiß nicht, ob es jemals rauskommen wird, aber es wird mir auf jeden Fall immer helfen, weil ich darin nachlesen kann, wie es ist. Das war erstmal das eine und dann haben wir das mal überlegt und mit anderen drüber gesprochen. Und dann hatte ich ja im Vorgespräch erzählt, dass Lars Ament uns eben mit seinem Verlag connected hat. Und dann haben wir es einfach mal vorgeschlagen und die waren direkt, egal wann ihr dafür ready seid, wir wollen es auf jeden Fall machen. Und dann dachte ich, ich glaube, diese Geschichte kann vielen Menschen helfen und zeigen, dass egal was im Leben passiert, man sich nicht von seinem Weg abbringen lassen sollte. Denn ich glaube, wir alle werden Schicksalsschläge im Leben erleben. Also solange man gesund ist, hat man irgendwo auf eine gewisse Art und Weise Glück. Solange man mit den Menschen ist, die man liebt und alle gesund sind oder noch da sind, hat man einfach Glück. Und das Schicksal gehört einfach zum Leben dazu. Das ist gar nicht gegen dich oder falsch. Es ist auf und ab Teil des Lebens. Und sich von diesen Tiefpunkten nicht davon abbringen zu lassen, seine Träume zu leben, zurück ins Leben zu finden, an sich zu glauben, für sich einzustehen. Das war mir so wichtig, weil wir hätten an dem Punkt auch sagen können, wir lassen es. Und meine Mom war auch so, willst du jetzt wieder zurück nach Afrika? Also Deutschland ist doch auch voll schön. Und ich glaube, sie hat so ein bisschen gehofft, ich würde einlenken und sagen, nee. Und dann sagte sie, so, weißt du, da ist ja auch so ein schlimmer Unfall in Südafrika passiert. Willst du da wirklich hin zurück? Und ich bin dann aber auch manchmal sehr, ich gebe meiner Mama dann immer so eine Schelle, so eine Ehrlichkeitsschelle. Dann meine ich so, du Mama, wenn ich nicht weiter für die Affen hier sein sollte, hätte ich den gar nicht überlebt, den Unfall. Und dann war so klar, okay, unstoppable, sie geht zurück, sobald sie kann. Und das Schöne ist aber, jetzt ist voll der Wachstum für meine Familie entstanden, weil sie jetzt sehen, es ist egal, was passiert, das ist Michi. Das ist, also meine Mom würde sagen, das ist Michelle. Und es war das erste Mal jetzt nach 12 Jahren, dass sie dann gesagt hat, okay, jetzt kommen wir auch runter. Also jetzt ist ihnen wirklich klar, das ist sie, das ist ihr Leben, da wird sie immer dran festhalten. Bis dato haben die das immer ignoriert und gehofft, mit 30 oder so werde ich vernünftig.
Und jetzt ruhig wissen sie. Und sesshaft. Ja, voll schön. Viele Menschen, die so etwas oder Vergleichbares oder auch weniger Schlimmes erleben, fragen sich ja die Frage, warum denn ausgerechnet ich, warum bin ich der Pechvogel, dem so ein Schicksalsschlag passieren wollte? Und ich habe mit vielen Menschen schon über diese Frage gesprochen und man kriegt meistens keine gute Antwort darauf. Und du schreibst in deinem Buch, dass du dir diese Frage nicht gestellt hast, beziehungsweise sie schnell abgelegt hast. Welche Frage findest du, wenn man unten am Boden ist, eine sinnvollere, um wieder nach oben zurückzukehren?
Ich glaube, ich habe mich immer gefragt, wohin will ich zurückkehren? Und das war immer mein Kompass dann, weil es gibt dieses, also durch so eine Phase zu gehen, ist nicht schön. Wir haben auch im Vorgespräch nochmal gesprochen. Du hast mir erzählt, wie du an dem Bahnsteig standest und so dachtest, boah, ich weiß nicht mehr, warum ich überhaupt hier bin. Dieses Leben, es hat keinen Sinn irgendwie. Und deswegen wusste ich, nach dem Warum zu fragen, bringt jetzt nichts. Ich glaube schon, dass ich in ein paar Jahren zurückblicke und weiß, dass ich aus dieser Zeit sehr wertvolle Erkenntnisse gewonnen habe und alles dann auch im Leben für mich integrieren kann, weil ein Tiefpunkt ist auch immer ein Wendepunkt, egal in welche Richtung. Und was ich mich aber immer gefragt habe, ist, wohin will ich zurückkehren? Und das war für mich, ich möchte meine Promotion wieder aufnehmen, ich möchte die Auffangstation aufbauen, ich will einfach dieses Bild von mir nicht loslassen, dass ich irgendwann, ich will 103 werden, 103 bin und mit ganz alten Händen über ein riesiges Areal wandle und die Bäume und den Boden berühre, den ich wieder aufgeforstet habe, den Lebensraum, den ich geschaffen habe, mich an die Tiere erinnern. Ich weiß auch, dass das erste Stachelschwein, was ich auswildern werde, Bubbles heißt, und ich war immer so, ich gebe das nicht auf. Ich sehe meine Zukunft noch vor mir. Und auch wenn die jetzt nicht mit 29 und 30 eintritt, weil der Unfall einen Cut reingebracht hat und vieles verlangsamt hat, ich habe ja noch Zeit, zurückzukehren. Und das war ein Turning Point, weil ich war schon auch gerade in der Reha an einem Punkt, wo ich dachte, wie soll das gehen? Ich habe in allen Tests wie die 85-jährigen Omis abgeschnitten, außer was das Arbeitsgedächtnis angeht. Alles, was ich noch wusste, konnte ich super schnell verarbeiten, aber Aufmerksamkeit, Konzentration, Kognition, Reaktion, alles war so schlecht. Ich durfte kein Auto mehr fahren und mir wurde wirklich nahegelegt, überdenken Sie Ihr Lebenskonzept, weil wenn Sie jetzt einen Behindertengrad beantragen, dann können Sie eine Anstellung finden, dann haben Sie eine Sicherheit und dann wird das Leben leichter für Sie. Und dieser Gedanke, aber was mache ich dann? Das war super schwer. Da bin ich auch erstmal in ein Loch gefallen. Mhm. Und dann dachte ich, es ist egal, wie weit ich komme, aber ich werde die Richtung nicht ändern, weil das ist meine Richtung. Und selbst wenn sie jetzt langsamer ist, selbst wenn es Umwege gibt, man weiß ja auch nie, ob es wirklich Umwege sind, das ist ja nur unsere Vorstellung davon. Ich gehe weiter. Und das einzige Zitat, was mir da geholfen hat, war, ich glaube, es war von Winston Churchill, ich habe das gelesen, if you go through hell, keep going. Wenn du durch die Hölle gehst, geh einfach weiter. Und es war nicht sondern, es hat es einfach beschrieben, es war teilweise die Hölle, aber ich wusste, einfach weitergehen, Michi, einen Schritt nach dem anderen. Und es war ja vermutlich auch für dich damals so, okay, wenigstens einen Schritt weitergehen und gucken, was dann folgt, was dich heute hierhin gebracht hat.
Absolut. Und dieses wieder in Bewegung kommen. Ich frage die Menschen immer, was ist so eine der Fähigkeiten, um wieder aufzustehen? Und es gibt ja dieses viel zitierte Wort der Resilienz, man kann sich was drunter vorstellen, aber ich finde es auch wenig umsetzbar, operationalisierbar, aber dieses den ersten kleinen Schritt wieder machen, das ist was, worunter man sich was vorstellen kann. Und egal wie klein er ist, weil liegen bleiben tut man nur, wenn man liegen bleibt, wenn man nicht in Bewegung ist. Und wie du sagst, die Geschwindigkeit kann langsam sein. Vielleicht hat man auch nicht direkt wieder die richtige Richtung, aber wieder in Bewegung kommen. Momentum aufbauen, gibt Selbstvertrauen, gibt einem das Gefühl, dass man wieder selbstwirksam ist und die Zügel wieder in die eigene Hand nehmen kann. Es gibt einen schönen Satz von dir, Michi, wo du sagst, Resilienz hat weniger mit Motivation zu tun als mit Entscheidungen. Und das finde ich so schön, weil wir sind nicht immer motiviert. Man denkt, Menschen, die tolle Dinge erreichen, die stehen immer voller Energie auf und haben das irgendwie in die Wiege bekommen. Und wenn man selber dieses Privileg nicht hat, dann fühlt man sich so ein bisschen, dass man das eben nicht kann. Aber du hast gesagt, man kann eigene Entscheidungen treffen, man kann Verantwortung für das eigene Schicksal nehmen, man kann entscheiden, auch an schlechten Tagen trotzdem in die Richtung zu gehen. Wer das nicht fühlt, diese Fähigkeit, wie kamst du zu dieser Stärke aus deiner Ausweglosigkeit, ohne Erinnerungen? Du musst deinen Mann alle 5 Minuten fragen, wie dein Leben aussieht. Das ist ja sehr deprimierend und sehr düster. Wie ist es dir gelungen, dieses Momentum wieder aufzubauen, die Verantwortung zu übernehmen und nicht in Selbstmitleid und der Opferrolle zu zerfließen?
Es war ein Auf und Ab. Lange. Und ich glaube, es war auch wichtig, diese Balance zu halten zwischen Schritte gehen und auch die Emotionen zulassen, die auf diesem Weg kommen. Also ich hatte auch einen Tag, da wollte ich so selbstwirksam werden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht fange ich einfach irgendwie an, die Post zu machen oder so. Also so Post zu sortieren, die aufgelaufen ist. Ich dachte, das kriege ich schon hin. Und dann habe ich das gemacht und dann haben wir aber die Ordner umgestellt. Dann habe ich die Ordner nicht gefunden. Dann konnte ich die Briefe nicht zuordnen. Dann habe ich in diesem Moment wirklich gemerkt, ich habe in meinem Kopf gedacht, ich kann einfach gar nichts mehr alleine. Weil ich wusste, ich müsste jetzt wieder Marc anrufen, der auf der Arbeit ist, ihn fragen, wo die Ordner sind. Und ich wusste, ich mache nur mehr Arbeit gerade. Mit jedem Schritt, den ich versuche, ich mache eigentlich nur mehr Arbeit. Und es war so schlimm, dass ich dann irgendwann auch wirklich selbst mal auf dem Boden gelegen habe und einfach, ich habe geweint und geweint und geweint und geweint und geweint. Und ich habe da bestimmt auch 2 Stunden gelegen, bis ich wieder aufstehen wollte. Deswegen finde ich es super wichtig, dass man die Emotionen, die man hat, auch zulässt. Also Wut und Trauer, auch Schuld und Scham, also alle Emotionen, die wir eigentlich nicht fühlen wollen, die haben ja eine Botschaft für uns. Ich sehe meine Emotionen immer wie so eine Flaschenpost. Und wenn ich die dann öffne, dann kann ich auch sehen, was dahinter steckt. Und deswegen war für mich Trauer in dem Prozess einfach super wichtig, weil es war traurig. Ich meine, ich habe, als ich die Stipendienzusage für Oxford bekomme, war so mein erster Gedanke, eines Tages werde ich meinen Hut schmeißen. Und dann habe ich mein Forschungsjahr von Oxford und meine Abschlussfeier vergessen. Ich habe die letzten Jahre mit meiner Oma vergessen, die kurz nach meinem Unfall gestorben ist. Also da war auch viel Trauer. Und deswegen denke ich, auch Menschen, die da durchgehen, die hatten Auf und Ab. Und das finde ich super wichtig zu sehen, weil wenn du diese Tage hast, wo du weinst und gar nicht weißt, wie du jetzt aufstehen sollst, ist okay, wein dich aus. Und in dem Moment, wo du aber wieder Luft bekommst, setz dich aufrecht hin, sei selbst mitfühlend mit dir. Und was ich mir einfach geschworen habe auf diesem Weg ist, ich wollte ja auch keinen Kontakt zu Freunden und zu anderen Menschen, weil mich alles überfordert hat, ist zu sagen, ich bin mir selbst eine gute Freundin auf diesem Weg. Und dann habe ich manchmal mich wirklich gefragt, was brauche ich gerade? Was hilft mir gerade? Und dann habe ich es auch gesagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich atme durch, ich gehe raus, ich mache einen Spaziergang. Also ich habe mich manchmal auch selbst durchgeleitet, um wieder aufstehen zu können. Und das war sehr, sehr wichtig. Und da hat mir auch das Konzept von Selbstmitgefühl extrem geholfen, weil das hat ja 3 Ebenen. Und das eine war Emotionen zulassen. Das andere war einfach freundlich, empathisch, nett mit sich zu sein, auch auf diesem Weg und die eigenen Bedürfnisse zu sehen und denen nachzugehen. Und das dritte war auch einfach, und das hat einen immer aus der Opferhaltung rausgeholt, geteilte Erfahrung. Wir alle erleben Schicksalsschläge. Also ich war nicht die einzige Person, die 2025 ein absolutes Horrorjahr hatte. Andere Menschen hatten andere Situationen, andere Schicksalsschläge, haben vielleicht jemanden verloren, den sie geliebt haben. Wenn man sich damit befasst, auch wie viele Menschen in diesem Zeitraum auch etwas haben, dann wusste ich einfach, ich bin nicht alleine. Ich hatte zwar nicht den Kontakt zu den Menschen, aber ich hatte nicht dieses Gefühl, die ganze Welt, das Leben ist gegen mich, sondern ich wusste einfach, es ist Teil des Lebens. Und es wird jedem passieren, auf verschiedensten Arten und Weisen, dass wir Jahre und Phasen haben, die schwer sind. Und das war für mich dann immer auch dieser Shift raus aus, mir passiert Schlimmes zu rein, es ist Teil des Lebens, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Und dann wusste ich einfach, es ist mein Unfall, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung. Habe ich mir das gewünscht? Nein. Wenn man mich heute fragt, Michi, wenn du das findest, jetzt gut, dass das passiert ist, dann bin ich immer noch an einem Punkt und sage so, also wenn ich das hätte überspringen können, wäre es auch noch gut gewesen, weil es war schon intensiv. Und gleichzeitig wusste ich, wenn ich hier raus will, es ist ja nicht schön hier oder es ist nicht alles schön hier gerade, aber es gab auch tolle Momente, auch in dieser dunklen Zeit, dann ist es an mir, da rauszugehen, weil es wird keiner kommen, der mich rettet, weil mich niemand retten kann. Im Endeffekt können wir uns immer nur selbst retten und wir denken, je stärker ich in die Opferrolle reingehe, je mehr jemand anderes sieht, dass ich leide, je mehr ich das auch aufbausche vielleicht und traumatisiere, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich, desto mehr Liebe bekomme ich, aber dass wir damit eigentlich nur andere in unser Traumatreieck mit einziehen und uns verwehren, wieder in unsere Kraft zu kommen, das war mir durch auch die Arbeit von Karin Kuschig, weiß nicht, ob du sie kennst, bewusst. Da habe ich gesagt, ich lasse das zu, ich rede auch mit anderen, ich lasse mir helfen und die Verantwortung, die liegt am Ende bei mir. Und das ist bei allen so. Und deswegen diese Basis aus diesen drei Komponenten zu halten, war super wichtig. Und das kann ich sagen, Glück ist immer da. Also selbst wenn es mir schlecht ging und ich konnte ja teilweise, ich wurde ja auch durch die Augen operiert. Das heißt, mein Auge, du kannst das Auge nicht nähen. Und dann blutest du tagelang aus den Augen raus. Und das war wirklich, ich habe einfach nur gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich aber auch da gefragt, okay, ich weiß, du kannst nicht mehr, ich weiß, du willst nicht mehr, aber was willst du jetzt machen? Und ich habe so einen witzigen Kindheitstraum, dass ich irgendwann bei Let's Dance mittanzen will. Mhm. Und dann habe ich zu Marc immer gesagt, mach mir Let's Dance an, damit ich irgendwas überhöre, was mir Glück schenkt, was mir Momente schenkt, was mich auch ablenkt gerade aus dem, wo ich bin. Oder wenn ich nicht rausgehen konnte oder wollte, weil das Gesicht so zugeschwollen war, dass wir gespielt haben, dass ich, auch wenn es schlimm war, wusste, das sind Sterne am Himmel, da ist Glück. Und das kleine Glück, das kann ich sagen, das kleine Glück ist immer da, immer.
Das finde ich so einen starken Gedanken. Vor kurzem hat hier ein Dirk Langenströer, der hat seine Tochter als 10-jähriges Kind verloren und er hatte ziemlich identisch das, was du jetzt ausgeführt hast. Er und seine Frau sind zu dem Punkt gekommen, wo sie die Frage, warum ich, warum wir, warum unsere Tochter, irgendwann umformuliert haben in, warum denn nicht wir? Warum denn nicht unsere Tochter? Das ist das, was du gerade mit anderen Worten gesagt hast. Also, dass man nicht denkt, man ist der einzige Pechvogel, sondern Leid passiert auf der Welt. Solange man nicht unter denen ist, kann man jeden Tag dankbar sein, aber wir haben kein Anrecht, wir haben keinen Vertrag mit dem Glück, dass der das ganze Leben anhält. Und das hilft eben, einfach so ein Perspektivwechsel. Das heißt nicht, dass man alles schönreden muss. Also es geht nicht darum, alles nur Hurra. Aber eine Einordnung, ein Perspektivwechsel in eine selbstwirksamere Art können wir immer machen. Und das, was du gerade gezeigt hast, wenn du es kannst in der Situation. Und das finde ich immer so schön, weil es gibt Menschen, die eben noch nicht so tief am Boden lagen wie du und wegen vermeintlich weniger schlimmen Dingen sich vielleicht ähnlich fühlen. Und egal, wo man, auch das sagte Dirk, es gibt keine Trauerhierarchie. Man kann nicht sagen, das ist schlimmer als jedes. Nee. Jeder ist gerade da, wo er steht. Und trotzdem zeigen Menschen wie du, und deshalb finde ich das so inspirierend, dass du es auch teilst, dass wir Möglichkeiten haben, es selber zu schaffen. Du hast gerade gesagt, wir sind oder wir können es nur selber. Was ich hier ergänzen möchte, dass hier kein falsches Bild entsteht. Menschen können einen natürlich unterstützen. Ja. Dein Mann Marc hat hier eine ganz große Rolle gespielt. Und in der Vorbereitung, ich habe das mal so für mich durchdacht, das ist ja eine wahnsinnige Belastung, wenn man wieder und wieder die gleichen Dinge erzählen muss. Zum einen selber eine zertrümmerte Schulter hat und dann seiner Frau mit der gleichen Empathie ohne Wertung immer wieder erzählen muss, was passiert ist. Und wenige Minuten später ist alles wieder ausgelöscht und das wieder zu tun. Du hast deinem Mann sicherlich häufig gedankt, aber gibt es irgendwas, er wird dieses Gespräch sicher auch hören, was du ihm jetzt in der Rückschau auf diese Zeit noch mitgeben möchtest? Er ist ja Co-Autor von dem Buch jetzt auch.
Ja, ich glaube, Marc und ich, wir haben humorvoll im Nachgang immer so gesagt, Gott sei Dank war es so rum. Wenn es andersrum gewesen wäre, ich bin der Ungeduldige. Und ich glaube, das zeigt irgendwie auch die Stärke, die Marc hat. Ich finde, Menschen wie Marc, auch wenn du Marc kennenlernst, Marc ist so unscheinbar. Und Marc ist so ruhig. Und Marc ist so anpassungsfähig. Und ich glaube, ganz oft schauen wir in der Gesellschaft ein bisschen mehr zu Charaktertypen wie mir auf, die irgendwie begeistert sind, die damit andere anstecken können, die auch für irgendwas losgehen. Auch in Beziehungskonstellationen häufig irgendwie die Person, die im Außen erfolgreich ist und die Person, die im Hintergrund die Care-Arbeit leistet. Sei es, wenn man Kinder hat und einer geht arbeiten und einer bleibt zu Hause oder auch in jetzigen Situationen. Und da muss man halt sagen, die Person, die vorne steht, die gäbe es nie ohne die Person, die hinter dieser Person steht. Und das finde ich so wichtig, das anzuerkennen, egal in welcher Konstellation man ist und auch jeder, der gerade zuhört, sich wirklich fragen, weiß mein Partner, dass ich ihn wertschätze? Weiß mein Partner, dass ich ihn liebe? Weiß mein Partner, dass ich dankbar bin? Und nicht sagen, natürlich weiß er oder sie das, sondern wann habe ich das letzte Mal aufrichtig Danke gesagt, aufrichtig gewertschätzt, ein Kompliment wirklich gesprochen, was von Herzen kam und wo ich mir vorher Gedanken drüber gemacht habe. Und ich glaube, das ist etwas, was Marc weiß, weil ich habe dir schon gesagt, ich bin ein Mensch der Aufmerksamkeiten. Und da gab es viele Dinge und Momente. Und ich glaube, für ihn war auch der krasse Shift, dass er vor allem am Ende des Jahres dann auch wusste, er kann sich auf mich verlassen, weil am Anfang schien Marc gar nicht so schwer verletzt und ich glaube, der hat das nur ausgehalten, weil der wusste, er kann nicht zusammenbrechen. Und im Sommer, als es mir langsam besser ging, hat er gesagt, er hat so Schmerzen im Körper, er muss nochmal ins MRT und ins CT. Und dann ist erst 6 Monate nach dem Unfall aufgefallen, dass seine Wirbelsäule bei dem Unfall verletzt wurde. Also ich glaube, er hat auch so krass versucht auszuhalten. Und Marc musste ja dann Ende des Jahres operiert werden und er konnte danach nicht laufen. Also wir haben neu laufen gelernt zusammen, was auch witziger war, als es sich, also es war nicht super witzig, aber ich denke an die humorvollen Momente, wo wir einfach nur, das ist nicht so, ich muss mich kurz sammeln, ich bin keine hervorragende Stütze in diesem Moment. Und es war auch so, er sagte einfach, ich weiß, wir sind füreinander da und auch das ist es, ich weiß, wir sind füreinander da und ich weiß, auch in ruhigen, geduldigen, unscheinbaren Menschen liegt so eine krasse Kraft und deswegen wünsche ich mir auch, dass jeder, er oder sie selbst bleibt, weil du musst nicht laut und begeistert und extrovertiert sein, um erfolgreich zu sein, sondern sei so erfolgreich, wie du bist und vielleicht bist du auch Marc und dann deine Stärke ist Geduld, Ruhe, Resilienz, Kraft, Wertfreiheit. Also Marc ist so ein bisschen ein innerer Buddha und jeder, der Marc trifft, der sagt so, nee, Marc ist genügsam, Marc ist nicht aus der Ruhe zu bringen und Marc ist so ein krasser Mensch, Räume zu halten und ja, da habe ich auf jeden Fall sehr Glück.
Ja, das klingt so.
Habt ihr auch so eine Dynamik bei euch, dass du so sagst, oh, wir haben verschiedene Stärken und ergänzen uns damit?
Absolut. Also erstmal, ich habe jetzt nicht lange gezögert, ob ja oder nein, sondern ich habe direkt über die konkreten Unterschiede nachgedacht. Ich glaube, einer der großen Unterschiede, ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Frau will, dass ich das hier so öffentlich sage, aber ich sage es jetzt einfach mal, ist, was ich ab der ersten Minute an ihr wahnsinnig geschätzt habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie auf externe Anerkennung so gar nichts gibt. Und das fand ich so spannend, weil in meinem Leben haben sich viele Jahrzehnte durchgezogen, wo ich ganz viel nur für die externe Anerkennung gemacht habe. Es ging im Leistungssport los, es ging dann in der Unternehmensberatung weiter, weil ich selber lange Zeit mir eben nicht die Anerkennung und die Liebe geben konnte. Deshalb habe ich das Delta im Außen gefüllt. Und von der ersten Minute fand ich so wahnsinnig attraktiv, wenn jemand so eine Ausstrahlung hat, dass er sagt, ja, ich höre, was du sagst, aber dass es jetzt nicht das Wichtigste ist, vor allem im Jobkontext oder in anderen Kontexten, das so ein großer Unterschied zwischen uns, da hat sie mich immer inspiriert und da schaue ich mir heute noch sehr, sehr viel ab und da hoffe ich auch, dass unsere Söhne sich mehr von ihr abgucken als zumindest von meinem früheren Ich. Ich möchte mit dir nochmal über Visionen sprechen. Wir haben über Träume gesprochen und auch da gibt es eine schöne Formulierung, wo du sagst, gemeinsam haben mein Mann, Marc und ich erfahren, wie viel Kraft in einer klaren Vision steckt. Es ist jetzt in verschiedenen Sätzen schon rausgekommen. Du weißt genau, was du mit 103 mit deinen alten Händen machen möchtest. Du hast den Namen von dem Schwein, ich weiß nicht, was für ein Schwein.
Stachelschwein,
was du auswilderst. Also da ist ganz viel, ganz Konkretes in der Zukunft. Und auch da werden dich viele Menschen beneiden, weil ich glaube, ein Großteil der Menschen weiß eigentlich gar nicht, warum sie das machen, was sie machen, geschweige denn, wo sie denn hinwollen, sondern sind da irgendwie reingeschlittert, in Beziehung reingeschlittert, in einen Job reingeschlittert. Und es wird ja auch der jungen Generation jetzt so ein bisschen vorgeworfen, dass sie nur noch den Purpose suchen etc. Es wird auch von älteren Generationen teilweise so ein bisschen abgewertet oder belächelt. Was glaubst du denn, welchen Preis wir möglicherweise zahlen, wenn wir überhaupt keine Idee haben, von welcher Vision wir nachgehen? Und warum würdest du sagen, ist so eine Vision zu haben elementar für ein gelingendes Leben?
Für mich persönlich ist es elementar, weil ich dadurch weiß, was ich im Leben priorisiere und was nicht. Welche Entscheidungen ich treffe, wozu ich Ja sage und was ich aber auch loslassen kann in dem Wissen. Also ich glaube, viele Menschen haben ja auch Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Soll ich das oder das machen, links oder rechts gehen, den Job oder den Job? Und ich glaube, da fehlt ganz oft einfach die Klarheit darüber, wer man ist, was einen ausmacht, vor allem was auch die eigenen Werte im Leben sind. Und deswegen ist so eine Vision für mich zu haben und meine eigenen Werte zu kennen und zu wissen, was ist mir wichtig und dann auch Bilder daran zu knüpfen, weil unser Gehirn arbeitet ja auch mit Bildern und mit Vorstellungen. Das hilft mir halt einfach immer zu wissen, was hat Priorität, welche Entscheidungen treffe ich, wohin gehe ich, wozu sage ich ja, zu welchen mega guten Gelegenheiten kann ich aber auch ganz entspannt Nein sagen, weil sie nicht zu mir passen, weil sie nicht zu dem passen, in welche Richtung ich mich bewegen möchte. Und deswegen finde ich, schenkt mir das eine absolute Klarheit und durch den Unfall auch mehr und mehr. Mhm. Weil ehrlicherweise war vor dem Unfall Gesundheit gar nicht so eins meiner obersten Ziele. Du hast gesagt, du hast Vollzeit gearbeitet und nachts dann irgendwie dein Startup aufgebaut und nur 2 Stunden geschlafen. Und ich dachte, ja, die Phase gab es auch. Ich habe irgendwie meinen Master Vollzeit in Oxford gemacht, nebenbei auch mein Startup gehabt, hatte 3 Mitarbeitende. Und ich muss sagen, wie auch immer konnte ich das alles gut jonglieren, aber ehrlicherweise trotzdem denke ich langfristig auf Kosten meiner Gesundheit, auch auf Kosten von Dingen, die eigentlich eine höhere Priorität in meinem Leben haben, wie meine Beziehung. Also wir haben in den Jahren, wo ich dann auch entschieden habe, ich gehe dafür los, ich gehe nach Oxford, ich will was aufbauen, wir haben 2 Bücher geschrieben, finde ich, wir haben viel zusammen aufgebaut. Aber wir haben gar keinen Urlaub mehr zusammen gemacht. Und wir haben jetzt letztes Jahr dann im Sommer, so zwischen den OPs, gab es so die Möglichkeit, 3 Wochen in Urlaub zu fahren. Ich kam so pünktlich zur Reha zurück. Und da haben wir uns einen Traum erfüllt, der auch absolut sinnfrei war. Weil wir lieben beide das Buch, Der Gesang der Flusskrebse. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so ein Roman. Und der spielt in North Carolina, in den Marschländern. Und dann sind wir einfach 3 Wochen nach North Carolina und haben wir sind beide super naturbegeistert und haben da einfach tagelang mit dem Fernglas irgendwo gesessen. Wir haben Schwarzbärbabys gesehen, wir haben Bären gesehen, wir haben Elche gesehen und diese Qualität auch nochmal in unsere Beziehung gebracht, neben dem, dass wir so gut etwas gemeinsam aufbauen können, auch zu sagen, ja, und trotzdem möchten wir uns als Paar auch Raum für Pausen geben. Und deswegen, dahingehend hat der Unfall und alles mir einfach auch nochmal gezeigt, ein bisschen mehr Balance reinzubringen. Ja, ich habe große Träume und Visionen und dadurch, dass ich auch, wenn ich begeistert bin, so ein Feuer in mir habe, was brennt, ist es cool. Aber Feuer hat beide Seiten und auch wenn Feuer zu groß wird in der Natur, ist es gefährlich. Und deswegen hat auf jeden Fall nach dem Unfall Beziehung und Gesundheit eine sehr viel höhere Priorität eingenommen, auch als Arbeit und auch als berufliche Chancen und Möglichkeiten. Und ich auch einfach gesagt habe, okay, egal was reinkommt, dieser Tag, zu dieser Zeit, zu dieser Stunde, da bin ich nicht verfügbar. Und selbst wenn, I don't know, Barack Obama mit mir über T-Shirts reden will, dann muss ich sagen, Barack, du musst es verstehen. Es gibt Momente im Leben, da hat was anderes Priorität. Und dass ich das noch weiter vertiefen darf, ist mir aufgefallen. Vor so 4 Wochen haben wir ein Spiel mit Marks Eltern gespielt und seine Schwester und ihrem Partner. Da kam so die Frage, und alle können ja mal mit drüber nachdenken, das war so ein Fragespiel. Wenn du mit einer Person, egal ob tot oder lebendig, dich für ein Abendessen treffen könntest, mit wem würdest du dich zusammensetzen? Und ich habe damals Jane Goodall gesagt, das ist ja eine ganz bekannte Primatenforscherin. Und alle, auch Mark, haben so bekannte Persönlichkeiten gesagt. Und die letzte war Max Papa. Und er sagte einfach, mit Andrea. Und das ist so sein, es ist seine Frau. Und sie essen jeden Abend gemeinsam. Und er hat gesagt, ich möchte in diesem Leben kein Abendessen mit meiner Frau verpassen. Oh. Ja. Und da war ich so, oh Gott, wir haben alle irgendwie an, keine Ahnung, voll die bekannten Persönlichkeiten gedacht. Und er sagte einfach nur so, nee, ich möchte in diesem Leben kein Abendessen mit ihr verpassen. Egal, wer sich mit mir treffen wollen würde. Und da sind auch Marks Eltern. Also Marks Eltern haben eine so schöne, gesunde Beziehung. Ein total besonderes Vorbild auch, wo wir auch sagen, okay, ja, die haben auch ganz viel gemeinsam geschafft. Und sich dabei als Paar, nicht nur als Team, auch als Paar nie verloren. Und das will ich auf jeden Fall immer priorisieren jetzt.
Mhm. Und da war dann nochmal so der Moment, okay, ich lerne auf jeden Fall noch dazu.
Wunderschöne Geschichte, aber jetzt Tränen in den Augen, weil das wirklich, ja, muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich bin gerade auch dadurch, dass unsere Kinder gerade klein sind, da beschäftigt man sich ja auch damit, wie viel Zeit hat man mit den Kindern und da sind viele Eltern im Modus, ja, jede Zeit kostbar nutzen, aber mit dem Partner ist ja letztendlich genauso.
Ja.
Also nur weil man hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hat, die Zeit ist trotzdem begrenzt.
Ja.
Von daher finde ich eine wunderschöne Anekdote. Michi, ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen. Gibt es noch irgendeinen Aspekt aus eurem Buch, aus der Geschichte jetzt, den ich so noch gar nicht gesehen habe, der dir wichtig ist, wo du sagst, das dürfen Menschen, die uns jetzt zuhören, noch auf dem Schirm haben?
Ich glaube, wir haben total viele tolle Sachen besprochen. Ich wünsche mir wirklich einfach nur, dass egal wo die Person steht, die gerade zuhört, dass sie einfach wirklich das Gefühl hat, egal was gerade mein Startpunkt ist, dass es der Startpunkt und nicht der Endpunkt ist und dass sie von da aus sich ganz bewusst fragt, wo will ich mich von hier aus hinbewegen? Ich finde Schicksalsschläge, Tiefpunkte können auch immer viel Klarheit nochmal ins Leben bringen, auch wenn man vorher schon sehr klar war. Also ich würde gar nicht sagen, ich war vor dem Unfall unklar. Ich wusste schon genau, was ich wollte. Die Balance hat sich im Nachgang dann nochmal ein bisschen verändert und im Endeffekt alles für sich nutzen. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Komponente. Man hat nicht immer das Gefühl, dass alles für einen ist. Und das ist auch nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Aber ich glaube, man kann aus ganz viel trotzdem etwas für sich mitnehmen und darauf den Fokus legen. Das finde ich unfassbar wichtig, weil dann kommt auch wieder dieser Antrieb. Dann ist es nicht, dass man von irgendwas zurückgezogen wird, sondern man kann das, was einen runtergezogen hat, loslassen und wieder auftauchen. Mhm. Und das wünsche ich mir einfach für Menschen, die uns heute zugehört haben.
Absolut. Und da bist du ein leuchtendes Beispiel. Ich möchte auch dir die letzte Frage stellen, die ich jedem Gast hier in diesem Podcast stelle. Wenn du nochmal auf das Auf und Ab deines noch jungen Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Für mich ist das Wichtigste, dass Tiefpunkte Wendepunkte sind. Egal, ob ich an mein 17-jähriges Ich denke und aus dieser absoluten Traurigkeit und damals der Magersucht irgendwie einen Ausweg gesucht habe und Steve Irwin und Südafrika gestoßen bin, im Studium meinen Job verloren, mein Opa ist gestorben, mein Papa ist schwer krank und ich gemerkt habe, ich habe alles gemacht, was sicher ist, was richtig ist und bin selbst voll unglücklich. Und dann gesagt habe, ich gehe jetzt für die Affen los und auch im Unfall zu sehen, wenn ich 103 werden will und bis 103 verheiratet sein will, weil ich möchte das zusammen mit ihm machen, dann darf ich Gesundheit und Beziehung neben meinen Visionen ebenfalls eine gleichwertige Priorität schenken. Und deswegen sind Wendepunkte, sind Weisheitsmomente und das hat mir auch geholfen, den Unfall mit den anderen Erfahrungen davor vielleicht etwas leichter anzunehmen, auch wenn es trotzdem in manchen Momenten schwer war.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich war selber sag mal, gespannt, was mich erwarten wird, aber mit so viel Freude, so viel Energie, so viel Ausstrahlung hätte ich persönlich nicht gerechnet, nachdem, und ich habe mir deinen Instagram-Kanal genau angesehen, das sind ja wirklich Bilder, die sehr erschütternd sind. Wir verlinken das auch, dass Menschen sich diese Bilder ansehen können. Wir verlinken natürlich dein wunderbares Buch und wie gesagt, es ist kein Buch über Trauer, über es ist kein Depri, wo es nur um Unfall oder sowas geht, sondern es ist ein Ereignis, wo man sehen kann, was daraus auch wieder entstehen kann. Und ich wünsche dir bei dem weiteren Weg, den du nicht verlässt, in deinem Tempo, dass du deine Visionen erreichst. Wenn du 103 bist, uns trennen ungefähr 15 Jahre, glaube ich, dann wird es bei mir ein bisschen eng. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch über 100, habe ich jetzt so als Ziel noch gar nicht definiert. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du in deinen Visionen noch einen guten Schritt vorwärts kommst und deine Gesundheit und deine Beziehung dabei nicht aus dem Auge verlierst. Vielen Dank, Michi, dass du hier warst.
Danke, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann persönlich in Südafrika sehen, und wenn das Projekt dann schon eröffnet ist, vielleicht triffst du ja auch Stachelschwein-Bubbles. Also auf dem Grundstück, was wir kaufen wollen, haben wir schon ganz viele Stachelschwein-Stachel gefunden, und freue ich mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen in Südafrika. Danke.
Meine Söhne werden sich sehr freuen. Danke dir.